Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Das ist Folge 344. Mein Name ist Kevin. Sollten Treuhörer schon kennen. Und mit mir dabei heute ist der Marco.
Hallöchen.
Ja, das war's auch schon. Wir sind heute im Duo. Das gab es zum letzten Mal bei Folge 278.
Weißt du das?
Habe ich jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Mal gucken, ob es jemand prüft. Nein, aber es ist wirklich schon lange her. Vielleicht hat ja irgendwer wirklich Lust. Hatten wir nicht früher mal einen Hörer, der immer so Sachen gecheckt hat in alten Sendungen? Ich würde das war irgendein Statistiker.
Ganzzahl.
Wo ist der eigentlich verblieben?
Weiß ich nicht.
Ganzzahl, hörst du uns eigentlich noch?
Der ist versackt in Hamburg bestimmt.
Schreib uns doch mal.
Habe ich auch nie wieder im Stadion gesehen. Irgendwie. Jetzt wo ist das? Ganzzahl.
Stimmt.
Genau. Ja, bestimmt den Padercast verlassen mit Stefan.
Aber auch dann das Stadion mit Stefan, oder wie?
Ja, ich glaube, er ist aber schon länger weggezogen.
Ihr merkt, treue, lange verdiente Hörer vergessen wir nicht.
Stimmt.
Womit wir ein Smalltalk-Thema hätten. Marco, an welche Hörer erinnerst du dich denn noch aus der
Vergangenheit? An welche Hörer ich mich erinnere? An alle, die bei der Live-Folge dabei waren.
An alle, die ein Bier ausgegeben haben.
Ja, auch die, aber dann, das meiste Bier hat ja Stefan gekriegt. Was haben die Hörer davon? Jetzt ist er nicht mehr da.
Ja, satt. Nicht mehr durstig.
Das stimmt. Aber ich bin in Osnabrück und in Kaiserslautern. Also,
ja, stimmt. Meinst. Marco, ist Basti nicht auch in Osnabrück?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe nicht mit ihm gesprochen.
Überlegte er ja letzte Woche.
Aber es sind viele andere auch in Osnabrück, habe ich gelesen heute.
Ja, ist ausverkauft, ne? Osnabrück ist ausverkauft. Der Gästeblock, das gab es, glaube ich, auch schon länger nicht mehr.
In Osnabrück?
Sowohl als auch. Wobei der Gästeblock ist, glaube ich, öfter voll in Osnabrück, oder?
Ja, ist ja nicht viel.
Ich,
also 1400, glaube ich.
Das ist ja dieser kleine Pferch da, ne?
Ja. Ja, das ist so ein Nostalgiestadion.
Ja, immerhin haben die Toiletten, die nicht einfrieren. So.
Das stimmt.
Ich werde da nie aufhören, darauf rumzureiten.
Aber wo
ist mir egal, auch wenn Preußen-Münster ein neues Stadion baut, haben die für mich immer eingefrorene Klos.
Also Preußen-Münster hat sogar gewonnen am Wochenende. Die haben ja 2-1 gegen Blödefeld gewonnen.
Ja, das ist doch auch sympathisch, oder nicht?
Das ist ja verrückt. Wie viele Derbys die Bielefelder haben, bin ich ja direkt neidisch in der dritten
Liga. Ja, die sind ja, aber für die ist ja nur Münster das wahre Derby, ne?
Achso, Verl nicht, aber Verl wird jetzt neu zum Derby bestimmt. Und nächstes Jahr Osnabrück auch. Ja, haben die, guck mal, können die in Osnabrück, Verl und Münster können sie so Derbys machen. Das ist
ja
toll.
Krass, oder? Mal, also sonst hatte man das ja oft dann in der dritten Liga, dass Ostmannschaften untereinander die ganzen Derbys hatten. Hier ist es dann Ostwestfalen. Genau. Vielleicht steigt unsere U21 ja auch noch auf. Nee, ging ja nicht, da müssten wir in die erste Liga aufsteigen. Ne?
Das hatten wir schon. Ja, und? Kann man ja alles drehen. Das geht schon.
Ja.
Das hat man ja am Wochenende gesehen. Potenzial ist da.
Absolut. Aber wenn man denn das Tor trifft.
Das Runde muss ins Eckige, ne? Das ist nach wie vor so.
Womit wir beim, glaube ich, schon beim Spiel wären. Und wie wir das ja eigentlich früher so traditionell immer gemacht haben, der Stadionbericht. Du warst im Stadion mal ganz ungewöhnlich, bist ja fast nie da.
Ja. Selten.
Wie war es? Tolles Wetter, es war schweinekalt und du schriebst, irgendwann kommt noch jemand.
Ja, genau. Also ich war sehr, sehr früh da diesmal, familienbedingt, weil andere Familienmitglieder auch sehr früh da sein wollten. Und stand dann so ein bisschen verloren an der Pommesbude und habe dann erstmal eine Currywurst gegessen. Genau, andere Leute waren da noch gefangen in Busse, die hinter dem Fanmarsch der Fürther ihrerseits dann wieder gefangen waren. Da ging es wohl nicht so richtig voran. Und ansonsten war es eigentlich wie immer, außer natürlich, dass der Oberrang geöffnet war und dementsprechend gab es auf einmal zwei Eingänge mehr vor der Osttribüne. Das war ganz interessant, aber da sprechen wir dann nach dem Spiel nochmal detailliert darüber. Da haben wir so ein paar Insider oder eine Insights bekommen. Die wollen wir dann später nochmal mit euch teilen.
Ja, genau.
Aber ansonsten war gut, also ich fand, die Südtribüne war gut gefüllt, war gute Stimmung eigentlich. Man hat sich auch trotz des schlechten Wetters oder des kalten Wetters darauf gefreut, das Spiel zu sehen, weil es ist ja schön, wenn die Saison dann wieder anfängt nach der Winterpause. Und ich war eigentlich frohen Mutes und habe mich gefreut.
Ja, im TV sah das auch sehr beeindruckend aus. Mit dem Oberrang, mit den Lichtern, mit, also es sieht irgendwie noch, das Stadion wirkt irgendwie jetzt größer und halt wie so, also nochmal erwachsener. Also es ist, als wäre es erwachsen geworden. Volljährig, reif, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Champions League ready sozusagen.
Absolut, ja. Ja.
Schmuck, international. Wie die Conference League mindestens.
So ist es. So ist es. Ja, so, aber dann warst du nachher doch nicht alleine, ne?
Nee, aber war stark reduziert. Also es war auch in unserem Umfeld, also man hat gemerkt, viele oder einige waren oben auf dem Oberrang und haben direkt mal den Oberrang ausprobiert über der Süd. Einige waren krank, also scheinbar ist ja wieder eine Grippewelle hier zugegen. Also unter anderem hat es ja Andreas auch hingerafft. Also viele Ausfälle, aber war trotzdem ganz gut gefüllt, die Süd, fand ich.
Unser Andreas ist schon seit über einer Woche krank. Gute Besserung auf diesem Wege. Immerhin hat er die Sendungsaufnahme heute noch gestartet, sehr freundlich. Das heißt, er hat uns auch am Anfang hier noch beigewohnt. Ihr habt ihn nur alle nicht gehört und gesehen. Ja, so, wollen wir mal anfangen. Also, es gab vor dem Spiel, würde ich doch noch explizit erwähnen wollen, bevor wir dann auf den Start des Spiels eingehen, gab es die Aufstellung. Die habe ich relativ früh bekommen, weil ich ja einen Live-Ticker mache, kriege ich die mal per WhatsApp zugeschickt. Oft ist das gar nicht so, dass die immer am frühesten bei mir ist, weil die müssen ja erstmal die Dings an die Spielleitung reingeben und so weiter und so fort. Diesmal hatte ich sie sehr früh und habe dann drauf geguckt und der erste Blick war natürlich, ist Muslia im Kader? Ich hatte vorher gehört, er wird auf jeden Fall spielen und dann war er doch nicht drin. Marco, wie war das bei dir, bei euch, als euch dann die frohe Kunde in Anführungsstrichen erreichte, dass unser Topspieler jetzt doch nicht im Kader ist?
Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht verwundert, weil ich es eigentlich auch nicht erwartet habe.
Okay.
Also von daher, ja, passte das ganz schön eigentlich, in mein Bild zumindest. Wo ich mich drüber gewundert habe, ist, dass der Enz vom Beginn an gestartet ist. Allgemein die Dreierkette hat mich auch sehr verwundert, auch mit Kolder da drin. Das Muslio spielt klar, aber den hätte ich eher zentral erwartet und nicht an der Seite. Dass Heuer gar nicht im Kader war, hat mich sehr irritiert. Dass Klaas auf der 6 als offensive oder offensivere 6 unterwegs war, das war ja recht klar. Kostons, wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Hat sich dann aber ja im Laufe des Spiels auch bestätigt, habe verstanden, wieso. Ja, und dass Grimaldi nicht von Anfang an gespielt hat, fand ich auch ein bisschen verwunderlich. Also so ein paar Überraschungen und ich fand, die Aufstellung war oder kam mir sehr offensiv vor. Also man hatte schon was vor und wollte da nicht hinten mauern, sondern wollte schon das Spiel machen und direkt nach vorne spielen.
Ja. Ich hatte den Vorteil, dass ich schon ein paar Infos vorher bekommen hatte am Dienstag und eigentlich die Aufstellung schon so kannte, bis auf Herrn Costons und Herrn Muslia. Der sollte eigentlich, wie gesagt, auch spielen. Das muss sich ja wirklich kurzfristig ergeben. Also, Kostnuk hat ja auf der PK vor dem Spiel gesagt, dass er auch, der war ja auch verletzt, er hat ja tatsächlich auch nicht mittrainiert. Jetzt kann man natürlich das ihm glauben oder nicht, dass es jetzt auch der Grund war, wieso er nicht gespielt hat. Er hat zumindest nicht erwähnt, dass es die Umstände auch waren, die da mit reinspielen, sondern er hat dann vor dem Spiel im Interview, was ihr ja nicht gehört habt, wurde er gefragt oder darauf angesprochen auf Muslia. Und dann sagte er, sie hätten sehr lange Zeit am Freitag nach dem Abschlusstraining gesprochen und die Nacken- und Rückenschmerzen seien so stark immer noch da, dass das zu unsicher sei, ihn dann aufzustellen. Wobei ich mich wundere, dass man ihn dann auch nicht auf die Bank setzt. Ne? Also unter anderen Voraussetzungen wäre Muslia sicherlich mindestens auf der Bank gewesen. So.
Ja, das sind halt starke Nackenschmerzen und starke Rückenschmerzen. Das muss man dann schon verstehen. Und ja, also ich halte es ja für Quatsch, aber okay, schauen wir mal, wann die Nachricht dann kommt, dass er jetzt wirklich nach
Ja,
Freiburg geht.
ich hatte eigentlich vorbereitet, das habe ich vorhin dann aus dem Dokument rausgelöscht, dass Muslia uns heute nach Freiburg verlässt. Da wollte ich vorhin noch gerne zwei Sätze da reinschreiben. Aber nun ja, das hat sich bisher nicht ergeben. Vielleicht kommt das ja noch während der Aufnahme.
Ich gucke
Wir
gerade schon
sollten.
mal, aber.
Ja. Ich habe auch noch keine E-Mail bekommen. Das ist noch nichts vom Presseverteiler herumgegangen und ich weiß nicht, ob man das jetzt um 21:15 Uhr noch macht oder ob das dann morgen früh um 8:13 Uhr kommt. Mal schauen. Sei es drum. Also, er war nicht drin. Dafür dann also Costance oder Costance, ja doch, das hört sich ja französisch. Ah nee, du hast ja auch gesagt, er ist ja irgendwie auch Belgier mit, ne?
In
Oder
Belgien
in
geboren,
Genk,
ja.
genau, in Belgien geboren. Weil der Nachname hört sich für mich überhaupt nicht niederländisch an. So, der spielte und Platte hat es dann tatsächlich auch geschafft. Der war laut meinen Infos einer der einzigen Spieler, die noch wackelig waren. Genau. Ja, auf rechts außen war das für dich auch eine Überraschung. Also ich finde ja, wie war eigentlich die Sturmreihe für dich? Also war das ein Dreiersturm oder war das war der Costors zwar zentral, aber dann eher doch auf der 10? Er trägt ja die 10 auf dem Trikot. Wie hast du das gesehen? Ich hatte irgendwie zum Anfang das Gefühl, dass er der Mittelstürmer ist, Platte rechts und
Hansa
Ansa
links.
links. So kam das für mich auch rüber irgendwie, weil Costors immer wieder zentral den Ball bekommen hat, aber kann natürlich auch einfach ein hängender.
Ja, ich finde,
Hängende
das haben die näher
Spitze
ein
sein.
bisschen umgestellt, weil da fehlt, da passt ja so ein bisschen was nicht. Also
Ja, da.
also in der Tat fand ich, hat er dann eher so hängend gespielt. Fand ich auch echt gut, was er gespielt hat. Ich glaube, Problem war eher Ansa in dem Spiel, definitiv. Platte hatte ja auch ein paar gute Aktionen. So, ich meine, wie gefällt einem die Sturmreihe, wenn kein Tor fällt? Bei extrem vielen sehr guten Torchancen. Ich möchte nicht hundertprozentig sagen, aber genau, würde ich würde sagen, ist ein ziemlicher Totalausfall, ne?
Ja,
Also,
gut, da können
und da würde ich den Costons mal rausnehmen, weil der Costons fand ich, sind wir ja schon in der Einzelkritik,
bisschen, ja.
der hat sich, wenn man überlegt, dass der da 2 Wochen erst mittrainiert, hat er sich da schon extrem gut integriert und hat da auch ganz gute Impulse gesetzt. Ich meine, du hast halt gemerkt, teilweise waren die Laufwege, das stimmte nicht und das passte nicht so ganz, aber ich finde, das kannst du auch nicht erwarten nach so kurzer Zeit. Aber der Typ hat Bock. Ich hätte ihm gewünscht, dass er direkt mit dem Tor startet. Aber ich fand, der hat sich da schon sehr gut eingebracht und ich glaube, da bin ich guter Dinge, dass wir den öfters sehen. Das könnte
Ja.
schwierig werden für einen Herrn Leipertz in der Rückrunde.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich finde auch, ich finde erfrischend, dass man tatsächlich im ganzen Spiel 4 neue Gesichter gesehen hat in einer Profimannschaft. Das ist auch nicht so alltäglich in der Profiliga. Okay, gut, Brackelmann und Dings, wie heißt der?
Was, Enz?
Nee, Enz hat ja durchgespielt. Brackelmann wurde erst kurz vor Ende eingewechselt.
Ach so.
Also klar, aber trotzdem 4 neue Spieler auf dem Platz insgesamt.
Zehnter meinst
Und
du, der noch gekommen ist?
10. ja, der war schon ein bisschen vorher gekommen, glaube ich, ne? Ja.
65. ist der gekommen, ja.
Ja, genau. Ja, Enz vielleicht für viele überraschend. Er hat aber in der Vorbereitung, ja, das hatte Kwasniok ja gesagt, eine überragende Leistung gebracht. Heuer gar nicht im Kader. Da ist es nicht so, dass er verletzt ist. Also es ist tatsächlich so, dass er, das hat Kwasniok ja dann auch nach dem Spiel gesagt, die Qual der Wahl hat, weil ja alle fit sind, bis auf den Gesperrten und dann also am Gesperrten Bilbia und Rohr verletzt ist. Genau. Hatte er die Qual der Wahl und hat Heuer rausgelassen. Das ist schon krass, wenn man überlegt, dass Heuer in der Rückrunde der letzten Saison absolute Stammkraft war, dann sich verletzt hatte und in der Hinrunde halt immer wieder kleine Verletzungen hatte. Aber dass er jetzt gar nicht also mehr drin ist, ist schon krass. Aber gut, kann sich bei Kwasniok auch zum nächsten Spiel hin wieder komplett ändern.
Ja,
Das war
glaube
so
ich
für
aber
mich.
nicht. Also, weil die Dreierreihe hat sich ja dann irgendwann ganz gut eingespielt. Aber ja, gut, aber fangen wir mal vorne an.
Genau. Ja, wie sind wir ins Spiel gekommen? Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Da greife ich dir jetzt, glaube ich, auch nicht vor, wenn ich sage, dass wir sehr bescheiden ins Spiel gefunden haben. Und du hast ja gerade schon angedeutet, es wurde schnell einmal umgestellt. Das heißt, wir, und Quasimodo hat es ja auch auf der PK dann gesagt, wir haben nicht so mit, also wir haben nicht damit gerechnet, dass Fürth im 4-4-2 gegen uns antritt. Und das hat Fürth in den ersten, naja, ich sag mal so 7 bis 10 Minuten sehr gut nutzen können. Und hat gleich in der 3. Minute den ersten Hochkaräter gehabt, vermeintlich, war ja abseits. Aber das konnte man zuerst nicht so mitkriegen, weil der Schiedsrichter hat es laufen lassen, wofür er vom Trainer auch nachher noch sehr Kritik bekommen hat. So dass Fürth dann mit ordentlich Schwung in diese Partie gestartet ist. Ne?
Ja gut, Herr Gotter stand ja in der 3. Minute, glaube ich, alleine vom Tor und hat es wirklich noch fertig gebracht, den Ball 3 Meter übers Tor zu schießen. Und
Aber wie gesagt, das war vorher schon abseits, deswegen.
ja, gut, aber es war interessant, weil es war ja ganz ruhig im Stadion, da ja die ersten 12 Minuten keinerlei Support von den Rängen
Ja.
kam und es war ein wirklich witziges Lachkonzert sozusagen zu hören. Also, es wurde nicht supportet, aber es wurde laut halt gelacht, als er den Ball übers Tor geschlagen hat.
Ach,
Also
krass, okay, das hat
das,
man.
ja, das fand ich, also auf der Süd war das wirklich witzig, weil wirklich alle auf einmal angefangen haben zu lachen. Ja,
Ja, das
also
hat man im Fernsehen leider nicht gehört. Das wäre auch mal lustig.
ja.
Da
Also
hat man nur
hat
Raunen
sich
gehört.
bestimmt nicht gut für ihn angefühlt, dass er davon nicht wie 1500 Leuten ausgelacht wird.
Nö, aber ich glaube, er kann damit umgehen wahrscheinlich. Aber ja, also kannst du, um da schon einzuhaken, Kwasniok hat das sehr kritisiert nach dem Spiel, zumindest in seiner Emotionalität, die er noch hatte, unmittelbar nach dem Abpfiff, dass der Schiedsrichter diese Szene, obwohl es vorher schon klar abseits war, zumindest aus Sicht von Lukas Kwasniok, und wenn man die Wiederholung sieht, ist dem auch so, dass das so lange laufen gelassen wird, bis Fürth zu diesem Abschluss kommt und Fürth dadurch Kwasniok's Meinung nach all diesen Schwung mit ins Spiel reinkriegt überhaupt.
Ja,
Ist
mal so ein.
das eine Erklärung oder eine Aussage, die du so mitgehst oder wo du dir eher sagst, naja, ich weiß nicht.
Also, ich würde sagen, naja, ich weiß nicht, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe die Szene jetzt gerade nicht gesehen, obwohl ich mir gerade nochmal die Zusammenfassung angeguckt habe, aber ich meine, es war genauso wie beim 1-0. Sieb war durch, durch die Dreierkette durchgesteckt und hat dann aufgelegt, sozusagen, in den Rücken. Und da stand dann der freie Mann. Also war halt eher, glaube ich, das Problem, dass da überhaupt nichts passte mit der Zuordnung etc. Dass die liefen ja wirklich durch die, also die haben ja durchgesteckt durch die Kette. Sieb lief häufig durch die Kette einfach durch. Also ich weiß nicht, ob da das Abseits was geändert hätte. Also das war eine komplette Fehlaufstellung so am Anfang und eine Zuordnungsaufstellung. Mein Gott, die Aufstellung, Zuordnung hat nicht
Mein
gepasst.
Gott,
Also
ja,
ich
jetzt
fand, ich
passt.
dachte, Alter, wenn das jetzt so weitergeht, dann knallt das hier innerhalb kürzester Zeit ein paar
Ja.
Mal. Und das Fürth hat ja auch wirklich dann bis zu der Pause, die dann durch die Beendung des Nicht-Supports herbeigeführt wurde. Ja, auch wirklich Gas gegeben, ne? Also da, das war ja schon schwierig,
Ja.
fand ich.
Ja, genau. In der 5. Minute hatten sie ja den nächsten Abschluss. Diesmal war Gotha der Vorarbeiter auf Julian Green, der aber auch das Ding aus zentraler Position dann rechts vorbeiballert. Und in der 10. Minute haben wir dann das Tor getroffen. Und zwar war das ein ziemlich gut herausgespielter Konter, der dann über Platte, über rechts ging und der auf Ansa in die Mitte steckte, der das Ding reinmachte. Aber das hatte ich zum Beispiel nicht so klar vorher gesehen, im Abseits dann doch ganz klar war. Wo also der Kommentator sagte, da kann Platte vielleicht dann auch selber abschließen.
Das war wirklich, also ich fand, also man hat es von der Süd und es war ja auf die Nordtribüne gespielt, hat man ganz klar gesehen, dass, also wir haben spekuliert, ob es jetzt Abseits war oder Tor aus, ob Platte mit dem Ball vorher bis ins Tor ausgedribbelt ist, weil das war so ja Höhe dann des 5-Meter-Raums, wo auch dann der Freistoß geschossen wurde. Ey, wie kann man denn so weit den Ball führen und dann so einen Pass noch zu spielen? Weil, also, wäre Ansa da nicht dran gegangen, wäre der ja auch nicht reingegangen, der wäre an den zweiten Pfosten vorbeigekullert. Ey, schwierig, ey. Boah, das fand ich echt, naja. Aber ich meine, es war ja eine gute Reaktion und ja, danach gab es ja, kurz danach gab es ja dann die Pause, über die wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reden und dann sah das Spiel ja schon mal anders aus.
Stimmt, genau. Dann gab es eine Unterbrechung, das wird zur Tradition in Paderborn. Nein, es ist ja auch in vielen anderen Städten passiert, aber bei uns wurde diese Pause, glaube ich, zweimal verlängert. Denn es sind nicht nur diese Schokogoldtaler aufs Feld geworfen worden. Wo der Kommentator sagte, das hat den einen oder anderen Fußballer in den letzten Wochen auch zwischendurch mal gestärkt, mit Zucker versorgt. Fand ich auch wieder ganz nett, den Spruch. Aber vor allem wurden Tennisbälle aufs Feld auch geworfen, weswegen natürlich der Schiedsrichter auch direkt wieder unterbrochen hat. Also er war auch darauf, wie der letzte gegen Rostock, auch schon wieder vorbereitet und hat wirklich ad hoc abgepfiffen. Genau, da wurde rumgeräumt. Insgesamt war das Spiel 4 Minuten unterbrochen. Das hat Fürth offenbar nicht so gut getan, denn Lukas Kwasniok sah man im TV, hat die Mannschaft zusammengeholt und hat wild gestikulierend die Mannschaft neu geordnet. War auch vorher schon am Toben am Seitenrand. Genau. Und das hat wohl gefruchtet. Hat dann, meine ich, auch hinten die Kette ein bisschen umformiert. Und wie gesagt, auch vorne die anlaufenden Spieler.
So war Ihnen nur sagen, warum es die Unterbrechung, also was der Hintergrund war dafür? Oder ist das allen klar? Keine Ahnung.
Ich dachte, es wäre allen klar, dass das der Protest ist, der gegen die Investoren, die DFL in die Liga, in die Ligen, sage ich mal, reinholen möchte, mag, will und die Vereine, die da zugestimmt haben, der quasi die ersten 12 Minuten Stillschweigen vereinbart, und zwar per Schulterschluss aller Fanszenen in ganz Deutschland. Das ist also der Protest. Hast du recht, das sollte man dazu sagen. Ich war gerade irgendwie in dem Durchrutsch, dass das allen bekannt ist, aber vielleicht hat der ein oder andere es auch noch nicht mitbekommen. Umso wichtiger wäre es, wenn es jetzt dann soweit wäre. Da könnt ihr euch gerne auch mal einlesen in das Thema. Das ist sehr interessant. Das springt diese Sendung. Es will, glaube ich, eine Sondersendung vielleicht mal mit sich bringen, wenn es denn mal soweit ist, dass da auch irgendwelche Investoren kommen und was die dann so tun. Aber soweit soll es ja eigentlich gar nicht kommen, denn deswegen gibt es die Proteste unter anderem auch. Und um natürlich auch einfach Flagge zu zeigen gegen...
Ich bin da sehr gespannt, also wie das jetzt auch weitergeht, weil ich meine, das war ja ganz klar auch im Vorfeld gesagt, dass diese eine Protestaktion zum letzten Spieltag hin nicht, also ich meine, das hat ja nichts geändert, ist ja klar, aber das, denke ich, wird uns noch lange begleiten, dieses Thema, und ich bin mal gespannt, ob das, also die 12 Minuten sind sicherlich gesetzt, aber ob das auch noch ausgeweitet wird. Ich finde, es ist schon ein himmelweiter Unterschied, ne? Auch so, wenn du die anderen Stadien dir so angehört hast, also Konferenz habe ich mir Freitagabend angeguckt, das merkst du schon sehr, sehr stark. Ich fand es ganz interessant, wie man es gemacht hat jetzt in Paderborn. Ich fand es recht smart, weil es war ja gut vorbereitet vom Verein. Also es kam direkt, ich glaube, 5 oder 6 Leute in SCP-Jacke um die Ecke mit Eimern in der Hand und haben direkt die Taler aufgesammelt und die paar Tennisbälle, die geflogen sind. Dazu kamen dann auch noch direkt Ordner, die das dann auch noch irgendwie unterstützt haben. Der Martin Hornberger ist rausgekommen und hat sich das alles aus sicherer Entfernung aber sehr genau angeguckt. Und dann war man aber so smart und hat dann, als sie wieder vom Platz waren, die nächsten Tennisbälle draufgeworfen. Fand ich recht amüsant. Und hat das ja auch noch 2-3 Mal hingekriegt, dass die Leute immer wieder zurückkommen mussten und das Ganze nochmal neu auf oder wegsammeln mussten. Fand ich ganz witzig. Also Fürth war viel schneller fertig, hat das Pulver sehr schnell verschossen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich habe auch gehört, dass es gab ja noch Erklärblätter, die angeheftet worden sind an den Aufgängen, wieso man das macht und was der Hintergrund ist. Ich hatte gehört, dass der SCP die hat abreißen lassen.
Echt?
Ja, an den Aufgängen. Weiß ich aber nicht, kann ich nicht selber verifizieren. Ich habe es halt nur gehört. Ja, gut, das muss dann jeder selbst für sich interpretieren. Ich halte es für eine gute Aktion und stehe da auch hinter, dass da weiter protestiert wird. Solange da keiner zu Schaden kommt, ist das, finde ich, auch ganz legitim, dass man darauf aufmerksam macht und mit den Mitteln finde ich das auch so gut. Ja, und ich schätze, das wird uns noch weiter begleiten. Ja.
Ja, mich würde mal interessieren, wie das so vom finanziellen Schaden dann her aussieht, weil die TV-Sender ja immer deutlich überziehen müssen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass hinter den Kulissen da auch ein paar Schriftwechsel oder Gespräche gibt, wie das denn gelöst werden soll, weil ich meine, so ein Fernsehsender muss ja dann sein ganzes Programm verschieben, ne?
Naja, das stimmt. Oder man hat es ja gesehen am Wochenende, wo war es, in Bochum oder in Stuttgart? In Bochum war es, glaube ich, die 60 Minuten Halbzeitpause. War ja auch nicht unwitzig, wenn man ein Banner nicht abhängen wollte von einem Notausgang und dann. Aber gut, ja, in der Tat war es ja auch interessant, dass RTL die Konferenz übertragen hat von dem Sonntag. Das war dann auch in den ersten 12 Minuten nicht so eine ganz gute Werbung für die zweite Liga.
Verstehe bis
Tja.
heute nicht, wie man RTL. Egal, ist ein anderes Thema.
Naja, wieso auch immer, genau. Ja, und ja, gut. Aber ich denke, wie gesagt, das wird uns noch länger begleiten und ich finde es auch okay, dass man das so tut.
Ein Hinweis ist, der SCP kann seine Strafen demnächst in den eingesammelten Schokomünzen zahlen.
Ja, weil es gab ja heute eine Meldung, dass man 30.300 € bezahlen muss, Strafe, für die Verwendung von Pyrotechnik in Elversberg und also waren 25.500 € und 4.800 € für das DFB-Pokalspiel in Leverkusen. Ja,
Genau.
kommt man ja noch günstig weg und durch den Investorendeal wird ja demnächst alles besser und man verdient ja nicht 8%, sondern man scheint ja nachhaltig Gewinn zu erwirtschaften aus diesem Deal. Und von daher kriegt man das sicherlich gut kompensiert. Und es gibt viele Goldteile. Und die Tennisbälle, wer weiß, vielleicht kann man die noch verkaufen an einen lokalen Tennisverein.
Ja, oder spenden.
Oder spenden. Aber die wollen ja die 30.300 € davon bezahlen. Vielleicht.
Schauen wir mal. Ansonsten hätte man Schokotaler jetzt für Karneval, ist ja auch bald, kann man also.
Ja, kann man sammeln und dann macht man so Kamelle daraus oder so.
Genau. Also es
Genau.
gibt viele Verwendungszwecke, wie wir mitkriegen. Schauen wir mal. Kamelle für Paderborn. Vielleicht ist das der heutige Sendungstitel. Mal schauen. Oder Schokotaler für Paderborn. Na,
Ja,
egal.
Goldtaler.
Also, bitte.
Goldtaler.
Goldtaler, stimmt. Gibt es da nicht ein Märchen?
Ja, irgendwas mit Gold habe ich jetzt auch im Kopf, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Gold, Gold, Goldregen, Gold. Keine
Das
Ahnung.
weiß unser Chat doch bestimmt. Also,
Übung statt Investoren, ja.
Sterntaler, genau, mein
Sterntaler,
Gott.
richtig, Sterntaler.
Es gibt doch auch irgendwas mit Gold. Egal. Ist das unfassbar peinlich.
Zu spät.
So, 20. Minute haben wir fast das 1-0 gemacht. Es ging auf einmal los. Ansa, den du gerade ein bisschen kritisiert hattest, in seiner Gesamtleistung, was ich nicht so ganz gesehen habe, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was du da meintest. Steckt hier in der Situation Klaas auf Klaas durch, der dann wiederum aus spitzem Winkel auf den Mann zuläuft, den wir in diesem Spiel noch öfter erleben sollten im 1 gegen 1, und zwar auf den jungen Keeper, blutjungen Keeper der Fürther, den Herrn Urbich. Der macht sich breit und pariert sehr stark. Klaas hebt die Arme vors Gesicht und kann es nicht glauben, dass das kein Tor war. Wie so einige Fans sicherlich auch in der Home Deluxe Arena. Wie habt ihr die Situation erlebt? War das erstmal natürlich cool, jetzt spielen sie auf einmal gut. Wir haben die erste Chance, aber sicherlich auch Haare raufen, ne?
Also nach der Unterbrechung, das hat Paderborn ja sehr gut getan. Also ich finde, danach hat nur noch eine Mannschaft gespielt, eigentlich bis Spielende mehr oder weniger.
Das stimmt.
Also da haben wir deutlich aufgedreht, hatten das Spiel viel besser im Griff. Es gab immer noch Löcher in der Abwehr zwischendurch, aber Fürth hat schon Hatte schon starke Probleme und ich meine, diese Sache von Klaas, ich meine, der Urbik macht das auch total geil, ne? Der zuckt nicht, ne? Also Klaas musste unwahrscheinlich lange auf ihn zudrippeln, also gefühlt, ne? Ist das ja dann immer und hat dann auch den Abschluss verpasst, ne? Also das war dann zu spät, fand ich. Also hat der Urbik gut gemacht. Tja, weiß nicht.
3 Minuten später hat er es wieder gut gemacht, denn da kam die Flanke auf Platte, der eigentlich einen guten Kopfball mitnimmt oder rauf aufs Tor bringt. Und auch da ist Urbig mit einer guten Parade oder einer klasse Parade zur Stelle und lenkt das Ding noch über das Tor rüber. Die folgende Ecke war dann nichts, aber das war schon, da dachte ich jetzt, also ich dachte in dem Moment, okay, jetzt geht's los, jetzt machen wir gleich das 1-0, weil das Spiel. Die Spielanlage wirkte auch auf einmal ganz anders. Die Mannschaft wirkte wach. Sie wirkte auf einmal mit Spielwitz und Freude und Spaß. So wie ich es mir eigentlich von Anfang an vorgestellt hatte.
Ja, ging ganz gut nach vorne dann, ne? Also wie gesagt, von Fürth hast du da nicht mehr viel gesehen.
Ja, genau. 26 Minuten kam dann Costons, den du schon erwähnt hattest, zu seiner ersten Gelegenheit. Urbich war dann auch eigentlich schon geschlagen. Den Schuss von Costons hat aber Çalhanoğlu, war es glaube ich, geblockt. Noch im
Ja, auf
letzten
der Linie,
Moment auf
ne?
der Linie. Und dann kommt der Nachschuss von Obermeier quasi auch nochmal Richtung Linie, wo die drei Fürther Spieler plus inzwischen der Urbich auch wieder waren. Der Ball fliegt vom Himmel irgendwie runter. Urbich kommt irgendwie dran und aber auch Çalhanoğlu. Wo man kurz überlegt hatte, ob das Handelfmeter geben könnte. Der VAR wurde aber nicht bemüht. Der Kommentator hat das kritisiert, Kwasniok hat das kritisiert, weil auch der Kommentator sagt, es sieht schon irgendwie nach einer Bewegung zum Ball hin aus. Hat sich dann revidiert, nachdem er irgendwie 2, 3 Zeitlupen offenbar irgendwo gesehen hatte. Aber Kwasniok hat das ja auch sehr scharf kritisiert, dass der VAR immer wieder zum falschen Zeitpunkt eine Pause einlegt. So hat das, glaube ich, wortwörtlich formuliert.
Ist ja so, ich habe das gar nicht gesehen, aber ja, weiß nicht. Also im Endeffekt, du würdest auch sagen, es war kein Handelfmeter, oder wie?
Naja, also der Ball kommt von oben runter und klar, der geht, also die Zuhörer sehen jetzt meinen Arm nicht, aber der geht von oben halt. Urbig kommt irgendwie so richtig nicht dran und der knallt Çalhanoğlu auf den Arm, der gerade den Arm so nach oben macht. Aber halt, der springt ja auch nach oben. Also der Arm ist mit dem Sprung, weiß ich nicht, kann man so oder so werten. Ne? Hätte man vielleicht auch geben können. Es gibt sicherlich Schiedsrichter, die sagen, ja, alles klar. Die Handbewegung zählt. Aber gut. Fakt ist, für mich wichtig war in dem Moment, dass wir innerhalb von 6 Minuten quasi drei dicke Chancen hatten oder 2,5, sage ich mal so. Ja, das machte Mut für das restliche, für den weiteren Spielverlauf. Doch dann kam doch noch mal ein lichter Moment, die eine Lücke, die du wieder gerade schon angesprochen hattest bei uns. Hanebüchen, wie wir im Mittelfeld den Ball verlieren. Es gibt kurz vorher schon einmal einen Aufbaufehler, wo wir auch schon einmal den Ball verlieren. Dann kriegen wir ihn wieder zurück. Der Ball kommt relativ schlecht auf Kleefisch gespielt, glaube ich. Und der wird dann von hinten so weggespitzelt, also dass man das Gefühl haben konnte, dass er gar nicht mitgeteilt bekommen hat, dass hinter ihm ein Fürther kommt und ihm den Ball halt dann abnimmt. Dann geht es ganz schnell, wie bei dieser Situation, die wir vorhin hatten. Der Sieb startet wieder durch, in diesem Moment aber im richtigen Moment der Pass. Und dann fällt das 1-0 für die Gäste. Tja, Wagner war es, der die Vorarbeit geleistet hat übrigens. Das ist noch vorstand, vollständigkeitshalber. Der Schuss irgendwas um die 128 km/h sah zuerst für mich so aus, als müsste Bowink eigentlich nur die Arme hochheben, um den zu haben, weil er kam ziemlich so, glaube ich, hüftnah an ihm vorbeigeschossen. Bei dem Tempo aber, glaube ich, ziemlich schwierig, den zu halten. Also klar, kann man schaffen, wenn man gerade den Arm irgendwie richtig bewegt, aber da der auch so nah an der Hüfte war, ist, glaube ich, schwierig. Naja. Absolut vermeidbares Gegentor, meiner Ansicht nach in der Entstehung. Immer wieder, da haben wir auch, übrigens, das könnte ich jetzt schon mal einmal einschieben, eine Einsendung schriftlicher Natur bekommen vom Tasty Marshmallow, der uns auch einen Wortbeitrag geschickt hat, das hören wir später nochmal, aber der auch geschrieben hat, dass ihm das aufgefallen ist, dass immer wieder im Aufbauspiel pressende Mannschaften uns leicht den Ball wegnehmen können und vor allem, dass wir dann immer in Schockstarre verfallen. Ne? Also, dass wir dann wirklich ganz gut überrumpelbar sind, wenn wir so einen Ball verlieren und uns oft heikle Situationen dadurch, also selbst wenn es in Höhe der Mittellinie ist, dass wir dann nicht schnell genug wieder schalten.
Naja, es gab halt mannigfach Querpässe, die ins Pressing gespielt wurden vom Gegner. Also, weiß mannigfach, aber ich meine, Kleefisch hatte, glaube ich, ein, zwei so Dinger. Enz hatte am Anfang extrem viel Unsicherheit. Kann man vielleicht auch verstehen, wenn man das erste Mal in der Startelf steht. Das wurde nachher auch deutlich besser. Kleefisch fand ich schon sehr wackelig. Also war unglücklich teilweise, wie der so gespielt hat. Ich meine, der hat eine super hohe Passquote von 86%. Aber ich meine, wenn er ein, zwei Mal ins Pressing des Gegners spielt, also dann können die ja mit Wucht das ganze Ding mitnehmen. Und da hatten wir echt Glück, ne? Das führt so ein bisschen unfähig war, weil die hätten auch locker so mal im Spiel aus dem Nichts das 2-0 nachlegen können, weil die haben ja gute Leute vorne, vor allen Dingen auch schnelle Leute und da hatten wir echt schon ein, zwei Mal ein bisschen Not, würde ich sagen.
Ja, absolut hatten wir. Das ist tatsächlich etwas, was über die Saison immer wieder passiert ist, ja. Aber gut.
Schwierig, schwierig.
Danach war mal kurz so ein, ja, es war dann eigentlich ein bisschen ruhiger für den Rest der ersten Halbzeit, würde ich fast behaupten. Wir haben zwar den Ball laufen lassen, hatten, wie du sagtest, weitaus mehr Ballbesitz. Es gab aber nicht mehr diese riesengroßen Chancen. Genau, es gab 6 Minuten Nachspielzeit, aber das war es dann auch. Eine gelbe Karte noch für Dietz, der Führer. So, und dann gehen wir mit 0-1 in die Pause. Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das nicht noch drehen können. Irgendwie war er sehr verärgert, dass wir überhaupt zurücklagen wieder gegen Fürth. Es ist echt, ich will es nicht immer wieder sagen, der Fluch, der Frankenfluch, aber es ist irgendwie schon, ist der Wurm drin gegen Fürth.
Ja, Fürth ist halt Fürth, ne? Muss man ja schon sagen, ne? Also,
wenn Fürth.
Ja, ja. Dann wird es schwierig. Ja, und irgendwie lief dann ja auch nicht sehr, also zeitweise so viel zusammen. Verstehst du, warum in der Halbzeit Conte für Ansage gekommen ist?
Also, da wollte ich ja gerade nochmal drauf eingehen, weil du sagtest, Ansa war in dem Spiel nicht so auf der Platte. Ich habe den als sehr aktiv empfunden in der ersten Halbzeit und ich verstehe nicht, warum Ansa rausgegangen ist, ehrlich gesagt. Ich verstehe, warum Conte gekommen ist, in der Tat. Das hat er auch direkt gezeigt, nämlich um Tempo reinzubringen, um nämlich die Führer, die sehr, sehr passiv waren und sehr defensiv standen nach der Führung, um da mal ein bisschen Risse reinzubringen, denn das haben wir vorher gar nicht hinbekommen. Da gibt es ja auch so ein bisschen Kritik, haben wir auch zugesendet bekommen vom User Repieper, dass wir sehr viel ideenlos waren, dass wir viel gestanden haben, auch in der Vorwärtsbewegung, dass das zu statisch war, zu wenig Tempo drin war. So, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Kwasniuk auch gesehen hat. Ja, wieso Ansa jetzt raus musste, wahrscheinlich, weil er der Jüngste noch ist und vielleicht dann in so einem Spiel noch nicht die mentale Erfahrung hat, um sowas zu drehen. Oder er hat ihm ähnlich nicht so gefallen wie dir vielleicht.
Ich fand aber, Conte war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Also, das war schnell, aber das hat sich gerade so zum Ende des Spiels, war da auch sehr viel Unsauberkeit drin. Also er kam mit dem Platz auch nicht so klar, viel weggerutscht, fand ich.
Okay.
Das, also ich meine, ich bin ja eh nicht so jetzt der Riesen-Conte-Fan, muss ich sagen. Also ja, hat Geschwindigkeit gebracht, aber nach vorne, so dass man da was ganz Zwingendes entwickeln konnte durch ihn, fand ich jetzt auch nicht. Da fand ich die Einwechslung von Zehnter deutlich aufmunternder und der war ja wirklich, der brannte. Und der hat sich viel über sich selbst geärgert.
Ja, gut, der hadert sicherlich auch ein bisschen mit seiner Rolle, ne? Also ist der top. Also der hat ist 14 Mal eingewechselt worden in dieser Saison. Sicherlich auch nicht das, was er sich vorgestellt hatte, vor allem mit den Gerüchten, die es im Sommer gab, dass er Angebote von anderen Vereinen hatte. Und ja, er hatte kurz vor Schluss des Spiels diese Situation, wo wir nochmal vielleicht eine Flanke hätten schlagen können, wenn er den sauber rechts rausgespielt hätte, den Ball, oder dann es ausgeht und er sich quasi an die eigene Stirn schlägt und sich ärgert. Ich finde den halt immer wieder sehr belebend. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde aber generell aus dem Spiel heraus war das trotz der vielen Chancen nicht so, dass ich sagen würde, wir sind aus dem Spiel heraus so so richtig dominant aufgetreten mit Power, mit so, dass man immer Angst haben musste, wenn wir kamen, sondern das waren so alles so Einzelaktionen. Sind natürlich auch aus dem Spiel raus, die Einzelaktionen, aber du verstehst vielleicht, was ich sagen möchte.
Ja, das war jetzt nichts, wo man sagen kann, hey, hier gab es auch 10, 100-prozentige und jetzt, man hat so, der Wille zum Tor fehlte so ein bisschen bei
Ja,
vielen,
das
also
meine ich so, dieser
auch im
Biss,
Stuhl
also
so,
diese
genau
Gier
so
da im
dieses,
Spiel.
genau so dieses, das gleich beißen sie in den Ball, wenn und schmeißen den irgendwie mit dem Mund über die Linie so, also das fehlte so, also auch die Selbst, also der Glaube an sich selbst, dass man das jetzt noch dreht oder dass man zumindest ein 1-1 noch hinkriegt, das fehlte irgendwie. Also fand ich schade.
Ja. Fürth hatte dann den ersten Abschluss, nennenswert, Petkoff in der 52. Wir haben dann aber unmittelbar danach wieder richtig Fahrt aufgenommen. Hofmeier, der auch auf neuer Position agierte. Du hast schon gesagt, die Dreierkette war er nicht mehr drin, sondern er war jetzt diesmal im Mittelfeld. Das war übrigens auch relativ auffällig im ganzen Spiel.
Hofmeier hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also
Genau, ja.
Kurde hat übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht. Also Kurde hat mir gerade in der zweiten Halbzeit auf der rechten Seite in der Dreierkette super gefallen. Also das war, finde ich, das stabilste Element in der Dreierkette. Also die beiden, also die rechte Seite, nee, Entschuldigung, Hofmeier hat links gespielt, ne? Ja.
Ja.
Ja, also rechts Kurde, links Hofmeier, also fand ich super beide.
Ja, ich fand Kurda, finde manchmal noch, ich fand ihn anfangs mutiger offensiv, aber vielleicht hat er auch da die Ansage bekommen, dass er nicht so bedingungslos nach vorne rennen soll.
Eine Dreierkette immer schwierig, ne?
Naja, klar. Ja, ist schon so, ne? Naja, 55. jedenfalls, Hofmeier bringt eine richtig schöne Flanke wieder auf Platte. Also wirklich maßgeschneidert auf den Kopf, wieder guter Kopfball und wieder ist Urbich zur Stelle und fischt das Ding raus. Platte dann schon quasi designiert wirkte, so nach dem Motto, da mache ich heute keinen mehr. Das wäre der Moment gewesen, ihn vielleicht auszuwechseln und dort Conte zu bringen, aber was weiß ich. Nein, alles gut oder Grimaldi. Genau, dann kommt, glaube ich, direkt danach Constance de Sanchos, ne, der dann übers Tor geht. Und so ging es dann weiter. Wir hatten wirklich richtig viel Ballbesitz, glaube ich, dann irgendwann teilweise 73%. Und einige Torschüsse mehr. Genau, dann wieder, wie aus dem Nichts, in der 61. die Chance aufs 2-0 für die Fürther.
Ja, wieder ein Querpass, der nicht
Genau.
angekommen ist, der einfach
Lämperle
erlaufen
holte.
werden konnte. Also genau, das weiß ich nicht,
Wieder
das
der Pass
sage
auf
ich.
Sieb. Ne?
Ja, genau, wieder der Pass auf Sieb. Sieb steht da alleine vorm Tor und Bobic hält es wirklich sehr gut, das
Ja, das
Bällchen.
war eine
Also
starke Parade, ja, das stimmt.
naja, hat er wirklich gut gemacht. Also das ja, war vielleicht auch das falsche Mittel, den hochzuspielen, hätte er besser in die Ecke schieben sollen. Aber egal, ein Glück, dass er es nicht gemacht hat. So wurde das Spiel nicht langweilig, weil danach wäre es, glaube ich, vorbei gewesen.
Das stimmt, ja.
Ja,
Dann
das.
kam Zehnter, wie du hast ja schon gesagt, und Grimaldi. Ein Doppelwechsel quasi. Ich war sehr gespannt, wie Zehnter reinkommen würde. Kam für Hofmeier, das hat mich wiederum gewundert. Irgendwie, weiß nicht, also da hätte ich gedacht, dass Zehnter vielleicht, ja, weiß ich nicht, für einen, der hinten noch drin ist, kommt, aber dann hätte es natürlich nur noch eine Zweierkette gehabt oder so. Wobei jetzt ein Hofmeier ja wieder nach hinten schieben können. Also ich
Naja,
hätte.
der hat ja auch mal Verteidiger gespielt. Also,
Naja,
der
also
ist ja.
deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass er für Hofmeier kam. Wobei Hofmeier ja sogar eigentlich getippt wurde oder mir zugetragen wurde, dass er gar nicht in der Startelf stehen würde.
Also,
Insofern.
ich meine, also auf der Schiene außen finde ich das auch total legitim, weil da hast du halt auch, machst du auch viele Meter, und du rennst die
Klar.
ganze Zeit hoch und
Ja.
runter. Von daher, da zu wechseln, finde ich schon okay. Obermeier fand ich auch gut. Also, und der Zehnter ist halt ein Linksfuß, ne? Und das hatte ja Kwasniok auch gesagt, wenn du dann so einen Grimaldi in der Mitte hast und Zehnter von der Seite. Er hat ja mal irgendwie während der Vorbereitung gesagt, dass das halt seine Flanken von links schon echte Bomben sind in 16er. Und der Wechsel kam bestimmt nicht zufällig zusammen mit Grimaldi. Also das konnte ich schon verstehen, weil das hat, glaube ich, noch mal eine andere Wucht auch von der Seite reingebracht.
Apropos Wucht. Hat dann ja nur 3 Minuten gedauert, dann hat es richtig gescheppert.
Ja,
Er ist,
erster
glaube ich,
Ballkontakt war es, ne?
ja, ist fast der rechte Pfosten des Fürther Tors weggeflogen mit dem Ball. So laut war das auch im TV. Zehnter, ja, kommt quasi eine Flanke von der rechten Seite und nimmt die, ja, also sowas von Volley. Richtig schicker Schuss, geile Technik, natürlich auch Glück dabei, dass der so dann geht, aber wenn der reingeknallt wäre, ne, also meine Herren, also der geht an den Pfosten, war sehr, sehr schade. Kommentator schwärmte auch, glaube ich, gefühlt 3 Minuten von diesem Schuss oder über diesen Schuss. Das wäre natürlich ein Einstein nach Maß gewesen, ne?
Ja, genau, das wär mega gewesen. Ich meine, der nimmt ihn sogar mit der Innenseite, also der schießt gar nicht mit dem Spanier. Hier, ich sehe gerade also der nimmt ihn einfach mit der
Ja.
Innenseite und ja, halt echt Pech, ne, weil das wäre echt ein Einstand nach Maß gewesen und
Stell dir mal
hätte das
vor, er ist
Spiel.
19, ne? Auch.
Und ich
Oder?
meine, wäre es ähnlich wie Justwan am Wochenende in Darmstadt, die hat ja auch direkt eine Bude gemacht. Also, ja, wäre halt schön gewesen und wäre mittlerweile auch echt verdient gewesen, weil bis auf die ersten 8 Minuten oder so war Fürth echt scheiße. Also, haben gut mitgespielt, haben nach hinten auch gut defensiv das Ganze verteidigt, hatten ja auch, wie unser Gast letzte Woche gesagt hat, auch so eine sehr löchrige Abwehr, also wenig Stammpersonal da war auch im Rumrennen. Aber trotzdem ist nach vorne lief da ja auch wenig zusammen. Auch ein Hürgotter fand ich schlecht. Und offensiv ist da ja nicht viel passiert.
Ja, Klaas sieht dann gegen Rigotta die gelbe Karte, lässt sich von dem provozieren und ja, steigt drauf ein. Rigotta mit all seiner Erfahrung zieht die gelbe Karte von Klaas, der auch ein sehr ansehnliches Spiel gemacht hat, finde ich, auf
Ja, also
seinem.
gerade später im Spiel war der schon sehr gut, ja, fand ich auch.
Ja. Ja, 71. Minute, Conte mit der Riesenchance aus knapp 8 Metern, wieder ein Kopfball, ist auch auffällig, wieder ein Reflex, also offenbar kann Herr Urbich gut Kopfbälle parieren,
Ja, aber
scheint
ging,
aber.
war aber auch auf dem Mann. Also der Gegner muss runtergehen dabei, ja,
Ja.
aber war auch, ich meine, der war ziemlich frei, glaube ich, vom Tor und in die Mitte dann zu köpfen, hört sich immer so leicht an, oder kann man immer so leicht sagen, aber fand ich jetzt auch nicht so die hundertprozentige Chance, ne? Ja, die
Ja,
Chance
also.
vielleicht schon, aber den Kopfball fand ich jetzt nicht so
Nee, ja,
hundertprozentig.
gut, das stimmt, ja. Das stimmt, aber wie gesagt, es war dann quasi im Minutentakt oder im 2-Minuten-Takt. Den konnte man machen, ja, genau.
Ja, Conte halt ein Assistgeber.
Genau, und dann sind wir auch schon, genau, Rigota holt sich dann zur der Fairness halber auch noch die gelbe Karte ab. Und dann kriegen wir einen Elfmeter zugesprochen auf einmal. Und zwar wird Grimaldi, der immer noch Grimaldo immer wieder genannt wird. Ich weiß nicht warum. Also das gibt immer, wir haben immer irgendeinen Spieler, der jedes Mal falsch ausgesprochen wird. Der andere, der immer falsch ausgesprochen wurde, wurde ja auf der anderen Seite kurz vor Schluss noch eingewechselt. Aber jetzt war es Grimaldo, aka Grimaldi, der gefoult wird. Von Çalhanoğlu, also wieder Çalhanoğlu ist öfter mal aufgefallen mit Unzulänglichkeiten im Defensivverhalten, bringt Grimaldi im 16er zu Fall, der das natürlich auch sehr geschickt macht, mit all seinem Körper da reinwirft und dann das Ding zieht. Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde und
aber mal
zeigt
ganz
einfach.
ehrlich, der wäre frei alleine vom Tor gewesen. Ich meine, der hat ja
Ja,
eine,
klar,
der
also
dreht sich ja in die andere
absolut
Richtung.
berechtigt.
Also der hätte ja aus 5 Metern wirklich volle Wucht abziehen können. Also ich
Richtig.
glaube, der wäre noch eher drin gewesen, als dann der Elfmeter, der nicht reingegangen ist.
Ja, genau. Es gibt ja ein altes Sprichwort, dass der Gefaulte nicht selber schießen sollte. Leider hat der Mister sich das nicht nehmen lassen. Sein erster Zweitliga-Elfmeter, den hat er dann jetzt auch gleich verschossen. Das wird wahrscheinlich sein letzter Versuch gewesen sein, vorerst. Ja.
Hat er. Kommt davon, wenn der Foulelfmeter-König Nackenschmerzen und Rückenschmerzen hat. Ja, aber ich hab's
Wir
aber, ich hatte erst Angst, dass Conte schießt, weil Conte hat sich dann vor den Elfer und alle so, der will ja jetzt wohl nicht schießen oder was.
Conte hätte den aber
Ne?
getroffen.
Ja, genau. Der wäre ausgerutscht vorm Elfer und
Nein, der hätte den gemacht.
ja, ich weiß nicht, also. Genau, aber Grimaldi, also der Markus hat gesagt, der Ferdinand zum Freuen, habe ich gesagt, jetzt geht er nicht mehr rein. Also, das war dann
Ja.
schon gejinxt,
Also da hätte
dumm
Zehnter,
gelaufen.
also mit dem Wumms den Zehnter, den hätte ich gern da, ne? Der hätte, glaube ich, Urbich durchs Netz durchgejagt.
Das
Oder der
ist
hätte den
leicht.
auch gehalten. Also Urbich pariert auch diesen Elfmeter. Es war zum Mäusemelken, zum Haare raufen, zum ich weiß nicht, welche Sprüche es da noch
Der
gibt.
aber auch scheiße geschossen war, haben wir ja
Ja.
vorhin kurz drüber gesprochen.
Der war wirklich dankbar. Früher hat man gesagt, wenn Oli Kahn sowas gehalten hat, das war dankbarer Torwartball. Ne?
Na.
Das muss man in dem Fall wirklich sagen. Trotzdem gibt auch Torhüter, die den trotzdem reinlassen irgendwie. Nee,
Ja, weil sie in eine
aber.
andere Ecke springen, ja. Wenn du
Ja.
in die Ecke kommst, dann wird schon schwer, den nicht zu halten. Also.
Ja. Wir haben dann Fürth eingeschnürt. Also die haben wirklich nichts mehr gemacht. Wir haben Powerplay gespielt, haben dann allerdings keine. Also zumindest erinnere ich mich an keine große Chance mehr herausgespielt. Es wurde dann auch viel gewechselt.
Waren viele Flanken, die dann auf den Fünfer kamen, wo dann Urbeck auch
Naja.
den Ball ganz souverän rausgepflückt hat, da hat er sich drüber totgelacht. Also ja, das war dann so ein bisschen, also nach dem Elfmeter war dann so ein bisschen Kopf im Sand stecken auch, ne? Das war dann nicht der letzte Sturmlauf, fand ich.
Ja.
Ich fand, ich habe die Wechsel dann auch nicht mehr verstanden. Also, dass man den Brackelmann spielen lässt, das verstehe ich für den Enns. Warum kommt denn der Leipertz da noch rein in der 90. Minute bei 4 Minuten Nachspielzeit
Ja, das
oder
würde ja
so?
nur für Kopfballspiele irgendwie, also alles nach vorne schießen.
Ja, also das, da nimmt man ja auch noch Zeit von der Uhr. Aber ich glaube, Yas Rebini ist ja auch noch reingekommen für Lemperle. Aber das war, also haben alle den Kopf geschüttelt, warum man das jetzt auch macht. Also.
Na. Tja. Und dann war es vorbei. Es gab 3 Minuten Nachspielzeit. Da haben wir nichts mehr zustande gebracht, außer dass Brackelmann nochmal im Abseits stand. Gut, das wäre. Und halt dann besagte letzter nach Vortrag, den Conte dann unsauber rechts rausspielt und der dann im Seitenaus landet. Und dann war es das auch. Tja. Und Fürth gewinnt in Paderborn mit 1:0. Und es weiß keiner so recht. Am Ende, warum? Ja doch, weil sie einen überragenden Torwart hatten und weil sie halt einfach auch zwei Nadelstiche gesetzt haben, zwei Konter gespielt haben, wovon einer gesessen hat. Und ja, vorher die beiden Chancen in den ersten 5 Minuten noch. Aber die beiden Tore, die beiden torgefährlichen Szenen sind ja quasi die identischen gewesen. Und dann noch in der zweiten Halbzeit diesen einen Ball, den Bowink dann hält. Das war's. Mehr brauchte Fürth nicht, um in Paderborn zu gewinnen. Tja, wir haben einen XG-Wert, den sonst Basti so gerne bringt. Während dem Spiel hat der Kommentator immer gesagt, Paderborn hat einen XG-Wert von über 3. Sprich, ich hatte ja 3:1 getippt, wir hätten also 3:1 gewinnen können tatsächlich. Hat auch nicht geklappt und heute habe ich gesehen, dass Paderborn einen XG-Wert von 2,1 1:1 hatte, was aber auch schon noch deutlich genug ist, denn Fürth hatte 0,87. Das heißt, normal, wenn es normal gelaufen wäre, wie Lukas Krasnok auch gesagt hätte, dass Quentin Glück da gewesen wäre, noch hätten wir dieses Spiel gewinnen können. Haben wir aber nicht. Wir stehen am Ende mit 0 Punkten da und Was machen wir jetzt aus diesem Spiel?
Ja, nix, ne? Also ist ein besserer Starter als zur Hinrunde, muss man ja sagen. Also
Ja,
deutliche
stimmt, 4 Tore
Steigerung
besser, ja.
kann man jetzt schön labern. Ja, und dann sind wir jetzt ja, hier steht ja was zu PK, eines der besten Heimspiele. Also fand ich nicht. Also die besten Heimspiele sind die, die man entweder durch Kampf nachher noch dreht und dann gewinnt oder die man haushoch gewinnt. Aber 1-0 gegen Fürth zu Hause, eines der besten Heimspiele zu nennen, finde ich
Ja,
schwierig,
also.
muss ich sagen. Ohne Muslio hat man wieder kein Tor geschossen.
Muss Lia.
Muslia, Entschuldigung, mit Muslio schon. Muslia kein Tor geschossen. Muss man sich jetzt vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, wenn die Rückenschmerzen und die Nackenschmerzen bis nach Freiburg reichen. Also, ja, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt jetzt so, wie sich das weiterentwickelt. Ne?
Ja. Den Satz,
Heute,
den, ja,
ja, ne,
ne,
erzähl
sag.
ruhig.
Das mit dem eines der besten Heimspiele hat Krasniok in dem Kontext ja gesagt, dass es ihm heute sehr schwierig fällt, den Greuther Fürth, also Greuther Fürth zu gratulieren zum Sieg, weil er schwer akzeptieren kann, dass man so ein Spiel verloren geben muss.
Ja, ich auch. Ich auch.
Ja. Ja, also es war irgendwie komisch. Also ich kann nicht sagen, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben. Beileibe nicht. Wir haben also auch nicht eines der besten, da bin ich auch bei dir. Das war nicht eines der besten Heimspiele, aber also von der Begeisterung her meine ich jetzt, war es das nicht. Von den Chancen her war es sicherlich ein sehr gutes Spiel. Von der Chancenverwertung ist das, zieht sich aber auch schon ein bisschen so durch die Saison. Haben wir schon öfter besprochen, dass diese Chancenverwertung nicht so optimal ist in dieser Spielzeit.
Ja, das
Zumindest in solchen
stimmt.
Spielen. Ja.
Ja, hast du vorne halt kein Knipser so richtig. Also du hast ja zwischendurch so ein bisschen Grimaldi, Bilbia kann ja auch ganz gut rein. Also da hoffe ich auch, wenn der zurückkommt, ja, ist halt die Frage, wie der dann spielt, auch mit dem Costons, wie das dann zusammen harmoniert. Das wird noch ganz spannend, aber ja, da muss man sich jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Dass Lars auf der Klaas auf der Sechs gespielt hat, fand ich ganz gut. Also die Offensive 6 war ganz interessant. Denke, das werden wir auch wiedersehen. Ja, mal schauen. Und vielleicht nochmal, also wir hatten ja auch, wir waren unter den angestrebten Zuschauerschnitt, ne, mit 10.975 Zuschauern. Also Fürth ist jetzt auch nicht so gerade der Garant für, zumindest, dass man den Schnitt hält, den man anstrebt. Und man möchte ja gerne 12.000 Zuschauer im Schnitt ins Stadion locken.
Das stimmt. Mal gucken, wie das gelingt. Dazu müsste man die Heimspiele gewinnen, damit das noch attraktiver wird, denke ich, für den einen oder anderen, der dann jetzt nicht schon eh da ist. Oder
Ja, und jetzt,
deswegen.
ich meine, hättest du halt einen geilen Sprung machen können, also gerade vor Fürth, ne? Das wäre ganz gut gewesen, wäre es schön an den anderen dran geblieben. Und jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Abstand da reingekriegt. Ich meine, das erste Spiel der
Bleibt
Rückrunde.
trotzdem Platz 6, ne?
Ja, genau, weil die anderen auch nicht so performt haben, ist ja ganz schön. Aber ja, also
Es ist ein
total
bisschen schade, weil
unglücklich.
Kiel hatte oben verloren, ne?
Ja.
Überraschend gegen Braunschweig. Aber gut, also die Hinrunde hat gezeigt, dass das auch trotzdem noch immer was gehen kann. Und wir waren ja eh der Meinung, ob es auf, nee, du hast ja gesagt, Relegationsplatz. Der Rest war ja eh der Meinung, dass das zwischen 4 und Platz. Ich glaube, Basti war am weitesten unten mit 7 endet wird in dieser Saison. Kwasniok hat auf der PK nochmal erklärt dann, also vor dem Spiel und auf der PK, warum Muslera nicht im Kader war. Da haben die Kollegen dann auch nochmal nachgefragt, die offenbar auch das nicht auf Sky vorher schon gehört hatten. Dann hat er noch gesagt, klar kann man jetzt sagen, dass er den Elfer vielleicht verwandelt hätte, aber wer weiß, ob er da überhaupt noch auf dem Platz gewesen wäre aufgrund seiner Schmerzen. Ja, und dann endet die Pressekonferenz noch mit ein paar weiteren Fragen, auch zu den neuen Gesichtern. Wir haben, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, doch einiges an neuen Gesichtern bekommen. Das war ja auch so irgendwie mal durchgesickert, ne? Vor der Winterpause hatten wir mal drüber gesprochen. So 3, 4 Spieler, die da noch kommen. Jetzt sind 4 neue Gesichter in dem Spiel im Kader gewesen und sind dann auch tatsächlich auf dem Platz gewesen, letzten Endes. Was sagst du dazu? Also ist das typisch SCP? Ich glaube, du findest es, also ich kann dazu sagen, ich finde es ziemlich geil, dass zum Beispiel so ein Enz auf einmal dann da auftaucht, der die ganze Hinrunde in der Regionalliga gespielt hat. Aber ich habe dich ja nach deiner
Finde
Meinung
ich
gefragt.
auch super. Also finde ich gut, dass man den Leuten die Chance gibt. Hätte ich sogar noch besser gefunden, wenn der Enz in der entscheidenden Situation mit Sieb mitgelaufen wäre und der den nicht hat alleine laufen lassen. Ist halt, ich meine, da kann man sich ja eigentlich nicht beschweren, ne? Also, dass man so Talente hat wie in diesem Jahr, die man da ranführt und so, das hatten wir so auch noch nicht und die machen ja auch einen guten Job. Aber dadurch hast du halt vielleicht auch ein Stück weit dieses Spiel verloren. Weil du den Leuten die Chance gibst und die brauchen erstmal einen Moment, bis sie reinkommen, bis sie stabil spielen. Ist vielleicht eine Investition in die Zukunft. Kann man jetzt schwer bewerten, ne, finde ich. Ob das so alles so sinnvoll ist und zielführend. Prinzipiell ist das, glaube ich, ein guter Weg in Paderborn, wenn man da versucht, in die Richtung zu gehen und das so durchzuziehen. Ne? Auch so ein Ansa und so. Finde ich sehr gut. Zehnter, solche Leute, ne, das macht natürlich auch total viel spannend, ne? Also Spaß. Also es ist sehr spannend zu sehen, wie der sich jetzt entwickelt.
Weil wenn man
Also.
sieht, wie viele Mannschaften auf der linken Seite ein Problem haben, weil es nicht so viele Linksfüßer gibt. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wir so ein leichtes Überangebot auf der Seite haben. Man muss ja dazu sagen, Seguin ist ja dauerhaft außer Gefecht. Also wenn der auch noch da wäre, gut, dann hätten wir vielleicht Zehnter nicht verpflichtet. Aber
Naja,
ist
glaube ich auch.
schon ganz spannend. Ne? Wie du hast ja auch gesagt, Bilbia, wenn der zurückkommt, ist spannend, wo der spielt. Der hat ja auch sehr oft links gespielt. Oder sich zumindest links rausfallen lassen auch. Ja, mal schauen. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, wollen wir gleich mal in die Einspieler vielleicht noch einhören,
Ja,
die
sehr
wir
gerne.
zum Spiel bekommen haben. Vorher noch aber auch ein kleiner hämischer Hinweis, den wir aus Fürth bekommen haben von den Rasenrebellen, die satte 9 Follower und 0 Beiträge bei Instagram haben. Es scheint so, als wäre es ein kleiner Troll-Account. Da wurde uns gratuliert. Drei Kleeblattzeichen und hämisch Sieg Greuther Fürth geschrieben. Wer Fürth für einen Teil von Nürnberg hält, hat selbst den letzten mickrigen Kredit verspielt. Clownsbande. Ja, das nehmen wir doch auch gerne mit. Wer bei uns den Spaß manchmal nicht versteht, ja, der geht dann auch zum Lachen in den Keller. Aber schöne Grüße, danke für das Feedback aus Fürth. Sei euch gegönnt. 3 Punkte, viel Spaß. Vielleicht steigt ihr mal wieder auf. So, wir haben aber auch von unseren Zuhörern Einsendungen bekommen und die muss ich jetzt einmal kurz heraussuchen. Ich hoffe, das funktioniert, denn sonst machen das immer der Andreas und der Basti. Und wir fangen mal mit dem, ich weiß nie, wie ich den Nickname aussprechen soll. Krims. Wir fangen einfach mal mit ihm an.
Krimskrams.
Wenn ich dir kurz beschreiben müsste, dann würde ich sagen, wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du Scheiße am Fuß. Einfach sehr viel Pech dabei. Das Tor kann halt Pelle nicht verhindern, weil es mit 105 km/h geschossen wurde. Und sonst kann ich nichts sagen. Die Spieler waren eigentlich schlecht, bis auf die Anfangsminuten halt, aber sonst Osten fand ich eigentlich nicht schlecht. Und auch Zentner fand ich auch nicht schlecht, diesen Einschuss von ihm, der an die Latte ging. Und sonst, ja, sehr viel Pech halt in der Chancenverwertung. Gut, bei 3-0, aber ein Ball geht halt rein. Und Penn hat auch noch einen Futter-Vorschuss gut gehalten.
Ob man
Das ist
das
ja
jetzt so
das.
gut verstanden hat, weiß ich nicht.
Hat man nicht?
Ich habe es nicht so ganz gut verstanden.
Okay. Wir probieren es mal mit der Mona. War das jetzt, weil es zu leise war oder war das, weil es
Das war so
undeutlich
irgendwie,
gesprochen war?
also so abgehackt, hatte ich so das Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie du das hältst. Du machst das
Dann
vom
habe
Handy,
ich
oder?
keine Punkte für uns heute, würde ich mal so formulieren. Erste Halbzeit fand ich sehr gruselig. Sei es die Schlampigkeit in den Pässen, aber auch hinlaufen, um sich den Ball zu holen. Ja, gruselig kann ich sagen. Zweite Halbzeit deutlich besser, viel mehr Ballbesitz und man sah richtig von oben, wenn die Laufwege ein bisschen klar sind untereinander, dann wird das echt eine schicke Rückrunde. Und ich fand, nach der Einwechslung Grimaldi und Zehnter sah man nochmal deutlich eine Bewegung nach vorne. Ja, so holen wir auf jeden Fall 3 Punkte in Osnabrück, denke ich.
War das jetzt besser?
Ja, es war besser, ja.
Okay, dann weiß ich, wie ich es jetzt halten muss.
Okay.
So, dann, das war übrigens die Mona. Vielen Dank dafür. Dann haben wir noch den Dominik.
Ja, hallo. Ja, wir haben eigentlich, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, wenn man dann zum Schluss 75% Ballbesitz hat, Torschüsse mehr, Großchancen mehr hat, tja, dann müsste man eigentlich gewinnen, aber leider haben wir das nicht geschafft, weil der Torhüter von Greuther Fürth einen Sahnetag hatte. Ja, hat nicht sollen sein. Ja, Kopf hoch, nächste Woche geht's weiter und dann hoffe ich, dass wir dann das Tor wieder treffen. Macht's gut, tschüss.
Kurz und bündig, vielen Dank an Dominik H. Und wir haben vorhin schon ihn einmal zitiert, schriftlich, und dann haben wir ihn jetzt den Tasty Marshmallow auch nochmal als Sprachnachricht, während draußen die Welt untergeht.
Ja. Ein sehr gutes Spiel. Allerdings war gerade am Anfang wieder eine Sache drin, was mir häufig schon aufgefallen ist in dieser Saison, dass wir bei hohen Pressing-Anläufen, also da war jetzt Fürth, mir fällt aber auch Nürnberg an, ich glaube Elversberg hat das auch gut gemacht, wo natürlich auch die Leistungen schlecht waren, wir sehr anfällig sind. Ja, und vorne muss man sagen, zu Pech und Unvermögen kommt dann auch noch Urbich dazu. Da war einfach keine Möglichkeit, an dem vorbeizukommen. Irre Junge. Naja, vielleicht beim nächsten Spiel wieder besser. Schade, sind verschenkte Punkte gewesen.
Schade, Marmelade. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir auch gesehen haben, ne? Also Urbich wird von allen quasi genannt. Und dann die mangelhafte Chancenverwertung und das Quäntchen Glück, was dann am Ende auch gefehlt hat. Es wurde jetzt mehrfach schon genannt. Wir spielen jetzt am Wochenende in Osnabrück. Ohne jetzt gleich noch auf deinen Part mit der neuen Tribüne, mit dem Oberrang einzugehen. Wenn du aus diesem Spiel jetzt auf das nächste Spiel guckst, Osnabrück hat 9 Punkte bisher. Wir haben 27. Osnabrück ist mit Abstand Tabellenletzter. Ich glaube, der nächste Platz ist dann 17 Punkte. Macht dieses Spiel gegen Fürth dir die Hoffnung, dass wir in Osnabrück gewinnen? So. Oder ist es vielmehr sogar für dich eine absolute Pflichtaufgabe, auch wenn es bekanntermaßen gegen solche Teams uns immer schwerfällt?
Ja, also Pflicht gegen Osnabrück zu gewinnen ist klar, ne? Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber was mich, also wenn man das jetzt vergleicht, wenn man mal dieses 1-0 ausblendet und die Leistung betrachtet und wenn man Osnabrück am Freitag gesehen hat, wenn auch nur in der Konferenz, so wie ich, glaube ich, sollte das gut möglich sein. Also ich glaube, wir fahren als Favorit nach Osnabrück, würde ich mal so behaupten wollen. Genau, und wenn du siehst, wie der Bruder von Conte Fußball spielt, dann, ja, weiß ich nicht. Das ist, ich find's ganz interessant. Also ich bin da guter Dinge, ich freue mich da drauf. Ich glaube, das wird ein geiles Match. Und ich glaube, dass da auch das ein oder andere Tor fällt, zumindest in unsere Richtung für den SCP.
Ja, bin da auch gespannt. Es ist halt echt ein krasses Mismatch. Ich mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass Osnabrück tatsächlich erst 9 Punkte hat. Also,
naja, die haben ja einen Trainer auch schon gewechselt zwischendurch und so.
Das ja, ist ja jetzt, aber irgendwie, das ist schon echt heftig. Also 9 Punkte in der zweiten Liga, na, zur Rückserie. Ja. Habe ich, glaube ich, so noch nicht oder sehr selten erlebt.
Also sie haben gegen sehr, sehr schwache Karlsruher echt verdient verloren, würde ich sagen. Das ist so.
Ja, während die anderen gewonnen haben, also Braunschweig zum Beispiel siegen konnte, ne?
Naja, ich glaube. Die bräuchten schon einen großen Lauf. Koschniat ist da jetzt, glaube ich, Trainer, ne?
Koschniat,
ja. In Osnabrück. Also.
Koschniat, ja, der macht die Krisenmannschaften immer.
Naja, steigen trotzdem ab. Gut, ja, aber bevor wir da noch zu kommen.
Genau, du wolltest jetzt, der Oberrang war zum ersten Mal im Einsatz bei diesem Spiel und du hast exklusive Informationen erhalten, wie es denn war.
Genau, richtig. Der Tom, der eigentlich immer hinter uns steht mit seinen Kollegen, die haben sich überlegt, dass sie mal direkt den Oberrang ausprobieren für ein paar 20 Euro. Direkt über der Süd haben die da Plätze ergattert und der hat dann mannigfach Bilder geschickt. Also vielen Dank dafür. Videos auch geschickt, also so einen kleinen Rundgang auch von oben. Selbst die Toilette wurde einmal gefilmt, also ohne dass da jemand drauf war. Also sehr neu, ne? Also das Ganze sieht wirklich gut aus und der hat es auch nochmal bewertet. Und zwar Also klare Pluspunkte, meinte er, wäre halt die Sicht, also die wäre wirklich phänomenal, wäre wirklich zu empfehlen von oben. Also die standen, wie gesagt, über der Süd. Ich denke, das ist, wenn du mal auf der Osttribüne sitzt, noch ein bisschen besser, dann sieht man das Spielgeschehen auch so taktisch noch ein bisschen besser. Keine Schlangen oder wenig Schlangen. Ich meine, von unten sah es schon so ein bisschen nach Schlange aus. Aber man kommt überall gut ran, ne? Essen, trinken. Du kannst natürlich kommen, wann du willst, weil es halt ein Sitzplatz gibt, keine Fahnen, die dir zwischendurch mal vor der Nase rumwehen, wenn man das nicht mag. Großes Minus, das Rauchen, das man da nicht darf, meinte er. Und dass man sitzen muss, ist auch nicht gut. Wobei, was, wenn man einen Sitzplatz kauft, ja meistens der Fall ist. Ja, und er hat auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Jetzt probiere ich mal einmal eine Sprachnachricht von dem Tom einzuspielen. Und das geht jetzt los.
Hi, hier ist der Tom aus dem Block B. Normalerweise, ich war heute das erste Mal oben auf dem Oberrang. Oberrang war super. Von der Sicht her war es toll. Bierversorgung war toll. Die Bienen war toll. Polen war toll. Alles war super. Allerdings gab es in der Hose ein paar Aufsichtsnazis, die einen da erinnert haben, von wegen, dass man einfach mal stinkt, von wegen, und vielleicht mal eine Zigarette braucht. Rauchen ist verboten. Nun wird des Öfteren darauf hingewiesen, obwohl wir hinten an der Bande gestanden haben und wir eigentlich niemanden belästigt haben, haben auch E-Zigarette ist verboten, da oben zu dampfen, obwohl das kein Rauchen ist. Alles in allem, oben war eine Erfahrung, es war gut, aber ja, es kam nicht, weiß nicht, also ich möchte es, glaube ich, nie nochmal haben.
Also der Tom kommt wieder runter.
Darf nicht rauchen.
Genau, Rauchen scheint ein wichtiges Kriterium zu sein, aber genau, muss ja jeder selber wissen.
Auf dem Oberrang.
Genau. Und wenn man einen Sitzplatz bucht, muss man meistens auch sitzen. Das gehört ja dazu, weil beim Stehplatz musst du ja auch stehen und sitzt selten. Es sei denn, die Besucheranzahl ist sehr, sehr übersichtlich.
Ich finde das übrigens gerade lustig. Entschuldigung, Marco. Also man darf auf dem Oberrang nicht rauchen, aber darunter auf dem Stehplatz darf man rauchen. Das heißt also, wenn man oben als Nichtraucher sitzt, kriegt man trotzdem den Rauch dann quasi von unten ab. Oh Gott, jetzt habe ich was gesagt. Wenn das jemand aus Verein hört, wird das jetzt auf der Süd auch verboten.
Ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Also von daher, man sollte sich gut überlegen. Also ich werde es mir auch mal anschauen im Laufe der Saison. Mal schauen, wir hatten mal gefachsimpelt, ob nicht das Freitagsspiel gegen Braunschweig da eine gute Möglichkeit wäre, weil man dann sich vielleicht aufs Bier trinken konzentrieren könnte zwischendurch besser. Nimmt die langen Schlangen weg und am Freitag lohnt sich das auch.
Wird ein richtiger Hingucker, ja.
Genau, da hat man mal drüber sinniert. Also ich werde es auch mal ausprobieren in dieser Saison. Übrigens, wir hatten ja, ich glaube, schon ein, zweimal uns darüber lustig gemacht, dass man über den Gästen ja auch die Sitzplätze nehmen kann und mal gucken, was dann von oben rüberfliegt. Aber in der Tat hat man da mitgedacht. Die wurden gar nicht verkauft. Also es wurde ja nicht alle Sitzplätze wurden freigegeben. Unter anderem die über den Gästen, weil ich glaube, genau aus dem Grund, weil man sich noch nicht so klar ist, wie man verhindert, dass da von oben Biere fliegen, ja, vielleicht runter, sogar warme Biere runterfliegen und dann gibt es da großen Ärger.
Ja, vielleicht halt auch zum Gästebereich machen. Wobei von da fliegen Raketen wahrscheinlich noch weiter.
Ja, das kannst du ja gar nicht mehr separieren und also du hast ja keinen Eingang mehr. Und das wird, glaube ich, extrem schwer.
Ja, da hast du recht. Wie war das? Gab es eigentlich jetzt diese Eventbeleuchtung und so da irgendwas?
Nein, also ich hatte gehört, dass
bei man. Bei der Einlaufmusik auch nicht und so?
Also nee, gar nichts? Nee, ich habe da gehört, dass man sich da auch noch nicht so ganz einig ist mit den Ultras. Also. Und dementsprechend ist das, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz klar, wie man das einführt und was man da genau einführt. Also ich glaube, eine Lichtshow beim Torjubel wird es so schnell nicht geben.
Okay, das ist dann eine neue Entwicklung, weil eigentlich.
Also so habe ich es gehört, aber das, ich meine.
Ja, eigentlich war das doch alles schon in trockenen Tüchern, aber gut. Okay, dann wurde noch hingewiesen darauf, es gab keine Gedenkminute für Franz Beckenbauer und auch nicht für den kurzfristig verstorbenen Präsident von Hertha BSC Berlin, den Herrn Bernstein. Was mich jetzt, wenn ich es so mitgeteilt bekomme, auch sehr wundert, das ist doch eigentlich sehr untypisch für den SCP, ist, gab es das wirklich nicht oder war das, also du hast es auch nicht mitbekommen, ja?
Ja, doch, natürlich habe ich das mitbekommen. Also es gab keine offizielle Gedenkminute für die beiden. Es gab aber eine Denkminute der Ultras für die zwei Ultras, die umgekommen sind letztens. Ich habe da leider nicht den Hintergrund, wo das passiert ist. Und ich glaube, man hat auch Hertha BSC dabei erwähnt. Also vielleicht, das lohnt sich halt für den SCP nicht, weil man da kein Kapital rausschlagen kann. Vielleicht hat man das deswegen darauf verzichtet, eine Gedenkminute einzulegen oder man hat es vergessen. Wer weiß, wer weiß.
Das mit dem Kapital verstehe ich gerade nicht, weil sonst gab es ja immer Gedenkminuten.
Ja, aber der Beckenbauer kann ja nicht mehr für irgendwelche Investoren oder sonst was stimmen. So meine ich das.
Aber es gibt dafür einige Bayern-Fans im Verein des SC Paderborn. Nun gut, insofern, naja, komisch, merkwürdig. Zumal ja auch Vertreter vom SC Paderborn bei der Gedenkfeier von Franz Beckenbauer in München waren. Ja, gut, dann ist das auch besprochen. Ansonsten habe ich nicht mehr viel, außer dass es, wie gesagt, nach Osnabrück geht. Das haben wir schon besprochen. Das Hinspiel endete übrigens 1-1, also einen der 9 Punkte haben wir ihn mal wieder beschert. Damals hat noch unser guter Jannis Heuer das 1-0 erzielt. Das letzte Duell in Osnabrück haben wir gewonnen mit 1-0. Damals hat Sven Michel noch das Tor für uns erzielt. 2020 müsste das gewesen sein. Genau. Beide Teams haben damals das Spiel nur mit 10 Spielern beendet. Ein besagter Ron Schallenberg sah damals die gelb-rote Karte. Ja, ansonsten fängt die U21, glaube ich, jetzt auch bald wieder an in der Regionalliga.
Um das schon angefangen, oder?
Nee, das waren alles Testspiele.
Ach so, okay.
Ich glaube, die fangen am 6. Januar an. 6. Februar. Das müsste also dann übernächste Woche sein. Ne?
Ach, gegen Düsseldorf, genau. Am 4., glaube ich, ne?
Oder am 4., ja. Genau. Ja, das wäre alles, was ich habe. Wenn du sonst nichts machst, müssten wir noch Osnabrück tippen.
Nee, wir spielen am 4. gegen Düsseldorf. Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt.
Thorsten ist nicht mehr da, offenbar. Ich meine, ich hätte 6. im Jahr im Kopf.
Regionalliga, wir gucken einfach mal. So viel Zeit muss sein. So, Regionalliga West. Spieltag.
4.2. gegen Köln, schreibt die Mona gerade.
Ah, okay.
Fortuna, genau.
Wo sehen das hier? Ach, da, genau. Ach, die haben, sehen ja so ähnlich aus wie Düsseldorf. Ist ja das der gleiche Rotz da aus dem Rheinland.
Also, jetzt bitte mal. Köln und Düsseldorf ist doch nicht das Gleiche.
Ja, also, guck dir mal das Wappen an, so bei dem Kicker, so ganz klein.
Das ja, sieht aber sehr ähnlich aus. Trotzdem ist die Aussage, also wenn das die Ultras dort hören, dann ist hier, brennt der Baum.
Dann brennt der Baum, ja.
So, müssen wir noch irgendwas sagen, damit wir eine ordentliche Sendungsüberschrift haben?
Ja, wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, das wurde auch, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, nochmal zum Schluss vom Spiel eingeblendet. Am 10.2. spielt der Sportclub aus Paderborn gegen Aalen zu Hause. Leider parallel sozusagen zum Spiel gegen Kaiserslautern, was ja ein Abendspiel ist. 8.30 Uhr. Aber für alle, die nicht bis nach Lautern fahren wollen oder können, wäre das nochmal eine gute Gelegenheit, ein Spiel mit Historie zu sehen.
Ja, und es wird noch darauf hingewiesen, wir fahren im August wieder zum FC. Übrigens, ein sehr gelungener Sendungstitel, wie ich finde, wäre Schoko und Glas.
Schoko und Glas? Wieso Schoko und Glas?
Wegen den Schokotalern und Joko und Glas. Das war im Chat, ich fand das sehr lustig. Jetzt könnten wir es ernehmen, wenn wir wollen.
Schoko und Glas.
Ja, ja.
Ja, gut, aber, kann man machen.
Naja, egal. Wir werden schon was finden. Ansonsten müssten wir einmal Osnabrück tippen. Andreas tippt da komischerweise 4-0 auf den SCP. Basti wird, glaube ich, trotz des verlorenen Debüts der Rückrunde auch auf uns tippen, weil ich meine, Gegen Osnabrück kann man jetzt ja nun wirklich nicht auf was anderes tippen als auf einen Sieg. Basti wird aber mit einem sehr schweren Spiel rechnen und das 2:1 tippen. So, Marco, was sagst du denn? Wie spielen wir in Osnabrück?
5-0, also 0-5.
Ja, ich sage 0-7, also 7-0 gewinnen
0-7,
wir
ja.
dort. Ja, das wäre doch
Gut,
mal.
ist gut. Habe ich auch erst
Also,
drüber
wenn wir
nachgedacht.
die Chancen, die wir jetzt gegen Fürth
Ja.
da bekommen, ich glaube nicht, dass sie so einen guten Keeper haben. Bin mal gespannt. Also, es wäre zumindest im Bereich des Machbaren. Nun gut.
Ja,
Alles
guck
klar.
hier, hier bin ich ja nicht alleine mit meinem 0,5. Sehr gut. Ja, guck,
Stimmt,
tippt ja noch
ja.
jemand.
Gut.
Ja, ich
Wenn
bin
ihr
gespannt. Wir
das
freuen
auch
uns.
mal
Ich
live
bin da.
miterleben wollt, genau, dann begleitet doch den Marco in den Block in Osnabrück. Vielleicht ist auch noch der Basti von uns da, das weiß ich nicht. Ich bin leider nicht da. Ich könnte zwar jetzt noch Karten bekommen, wurde mir gerade mitgeteilt per WhatsApp. Ich wüsste dann aber nicht, wie ich die Live-Ticker machen soll. Oder ich muss darauf verzichten und dann
Wie
damit
kann
auf
das denn sein?
Bezahlen.
Ist doch ausverkauft.
Ja, da gibt jemand Karten ab im
Ach so.
Stehbereich.
Ah, okay. Aber könntest du mir einen Parkplatz im Presseparkplatz besorgen?
Ruf, geh doch mal auf die Homepage von VfL Osnabrück, ruf den Sebastian Rüther an und grüß ihn schön von mir.
Da
Vielleicht
parke
klappt
ich
das
nicht
ja.
mehr. Da sind schlechte Erinnerungen dran gehaften da noch dran.
Ein sehr netter Pressesprecher in Osnabrück.
Das ist auch ein sehr netter Parkplatz, aber man geht durch so viele Assis dann durch, bis man am Gästebereich ist.
Das war wirklich ein Erlebnis damals. Das war wirklich ein Erlebnis. Du liebe Güte, da hättet ihr alle dabei sein müssen, das wäre. Wobei, dann wäre es wirklich schlimm geworden, glaube ich, wenn wir mit einer größeren Gruppe da durchgelaufen wären.
Ich fand so schon nicht so ganz witzig. Also ich war ziemlich schnell
Guck, ja,
unterwegs.
so komisch. Und zuerst habe ich mich gewundert, was die hier denn jetzt wollen. Aber dann habe ich gesehen, dass das ja deren Szenekurve quasi ist. Naja, ach, mein Gott. Ich meine, in Dresden wäre das, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. In Osnabrück geht das offenbar.
Naja, also wir hatten ja alle neutrale Sachen an, aber der Kollege mit dem Schaderborn-Pulli, der war ein bisschen gearscht.
Ja, das stimmt.
Man
Das
vorher
stimmt.
sagt, bitte keine Fankleidung anziehen, wir parken etwas ungünstig. Sollte
So
man
ist
das
es.
auch lesen?
Wenn ihr den Padercast gerne hört, abonniert ihn gerne. Bitte auf YouTube, auf Twitch und auf Instagram und wo auch immer ihr dem Padercast begegnet, Spotify, Apple Music oder Apple Podcast oder wie auch immer das sich dort nennt. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Egal wo, folgt uns, seid gerne auch mal live dabei auf Twitch. Wenn euch die Uhrzeit nicht passen, könnt ihr uns das auch mal mitteilen schriftlich und sagen, ey, warum macht ihr es nicht mal um 16 Uhr? Um 20:30 Uhr gehe ich schon schlafen. Dann sprechen wir darüber vielleicht mal. Zumindest mal eine Sendung um 16 Uhr zu machen. Mal gucken, wer sie dann macht, aber irgendwer wird es schon schaffen.
Genau.
Ansonsten
Gibt es morgen
wünsche
Karten
ich,
gegen Kaiserslautern?
gibt es morgen Karten gegen Kaiserslautern. Wenn ihr das dann morgen erst hört, gibt es heute Karten gegen Kaiserslautern. Und schlag zu, denn auch
Das
dort
stimmt.
könnt ihr Marco treffen.
In der Tat, da bin ich wieder dabei. Und die haben
Gebt
einen
ihm
ganz
Bier
kleinen
aus.
Stehplatzbereich, habe ich ja gar nicht, noch nie gesehen. Interessant, also für Gäste. Sieht witzig aus.
Gebt ihm Karten, gebt ihm Karten aus, ja auch das, gebt ihm Bier aus, in guter alter Padercast-Tradition. So, und jetzt sage ich Tschüss, Servus und bis zur nächsten Woche. Da
Hallo,
haben wir dann
Grüezi und hallo.
einen Gast, und zwar den Thorsten
Und
aus
Campino kommt.
Düsseldorf. Und Campino kommt auch, den haben wir
Breiti.
angefragt, mal gucken, ob er Bescheid sagt. Auf jeden Fall kommt der Thorsten aus Düsseldorf in die Sendung, den ich beim Rasenfunk kennengelernt habe. Da freue ich mich sehr drauf. Also, wir hören und lesen uns spätestens nächste Woche im Padercast. Auf Wiederhören. Tschüss!
Tschüss.